im Body. Aber erstmal eine Folge. So.
Mord auf Ex. Der internationale True Crime Podcast.
Hello everyone!
Herzlich willkommen! Kommen Sie rein, treten Sie näher bei Mord auf Ex!
Nein, bitte nicht! ja, herzlich willkommen, wir sind Lynn und Leo. Mein Name ist Leo, neben mir sitzt Lynn.
Mhm. Mhm. Wir machen einen Podcast, bei dem es um wahre Verbrechen geht und...
Sehr viele Leichen.
Sehr viele Leichen. Und wir nehmen es nicht immer mit der gewollten Ernsthaftigkeit.
Ja, also... Ein bisschen seriöser gibt es woanders in der Podcast True Crime Section, vielleicht mal dann switchen.
Aber wir haben Spaß daran, ist ein bescheuerter, also ist irgendwie doof zu sagen.
Aber haben wir trotzdem.
Aber wir reden einfach gerne über spannende Fälle, weil wer guckt nicht gerne einen Krimi?
Die meisten, die gerade so zuhören, sind so, wir wissen, was ihr tut. Ihr müsst gerade nicht euer Konzept erklären.
So, danke für nix.
Skip 15 Sekunden nochmal. Wir reden über noch darüber, also ihr könnt nochmal skippen.
Ja, aber Leo, wollen wir mal wieder Smalltalk machen? So, was geht in deinem Leben?
Nichts eigentlich. Also meine Corona-Depression hat sich gelegt. Mhm. Vielleicht, weil wir gerade auch einen nice Cocktail uns gemixt haben.
Ja, das hilft. Es hilft wirklich.
Und ich habe echt wenig geraucht diese Woche.
Ich bin stolz auf dich.
Du hast gerade mit mir geraucht, by the way.
Ja, oh, das hat meine Mama. Nein, habe ich nicht. Natürlich
okay.
Nicht.
Okay.
Aber ja, Leben läuft wieder. Ich war wieder im Restaurant, war sehr schön, war sehr geil.
In Berlin, ich war in Berlin letzten Tage, man kann in alle Restaurants rein.
Ja, okay, aber Berlin ist auch crazy. In Berlin haben sie eine fucking Corona-Party auf der Spree
Maybe. Also, wo ich nicht dran beteiligt war, möchte ich mich kurz davon distanzieren.
Ja, und sonst ist es in Deutschland halt sehr friedlich, im Gegensatz zu good old USA. Aber ich finde, da muss einfach mal ein weißer Mann abdanken. Aber so viel dazu. Kommen wir zu meinem Zu dumm zum Verbrechen. Der neue Politik-Podcast übrigens.
Der Meinungspodcast.
Ja, also mein Zu dumm zum Verbrechen. So habe ich das diesmal von Lisa bekommen. Und sie hat mir von einem Verbrechen in Bautzen, das ist in Sachsen, erzählt. Da hat ein Mann aus einem Supermarkt Lebensmittel geklaut. Und zwar nur für 5 Euro. Also irgendwie auch ein bisschen 5 Euro.
Wie alt war der denn? Wenn das so ein kleiner Mann, sag ich mal, so ein 5-jähriger Junge, dann sind 5 Euro die Welt.
Nee. Der war schon erwachsen.
Okay.
Und dann ist er aus dem Laden rausgegangen, aber die Alarmanlage ist angegangen. Er hat dann Panik bekommen und ist so schnell losgelaufen, dass er halt über seine Beine gestolpert ist und hingefallen ist. Und dabei hat er sich so doll verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht wurde. Aber selbst wenn er sich nicht hingelegt hätte, hätte die Polizei ihn wahrscheinlich sehr schnell gefunden, weil er hat was im Supermarkt vergessen. Was glaubst du denn, was er im Supermarkt vergessen hat?
Mehrere Tipps. Personalausweis, irgendwas anderes, wo sein Name draufsteht, die geklaute Ware. Naja.
Das Ding ist, ich weiß, wir hatten das schon sehr oft, aber dieser Einbrecher toppt einfach alles, was du vergessen könntest, was dich mit jemandem in Verbindung bringt. Weil ja, in gewisser Weise hat er auf dieser Sache auch seinen Namen stehen. Er hat nämlich seinen eigenen Sohn im Supermarkt vergessen.
Nein, das war doch ein Kleinkind involviert.
Ja,
ich wusste es. Warum hast du es noch negiert?
Aber wie kannst du deinen Sohn vergessen, wenn du irgendwo einbrichst?
Aber jetzt macht doch das mit den 5 Euro mega Sinn. Waren das auch irgendwie so Lollipops oder so, die er geklaut hat?
Keine Ahnung, aber egal was.
Du hast deinen Sohn vergessen.
Vergiss nicht seinen Sohn, wenn vielleicht du irgendwo einbrichst.
Vielleicht war der Gewinn der 5 Euro für ihn wertvoller als sein Sohn, was sehr, sehr schlecht und traurig wäre.
Ja, und dann die Lisa meinte noch, irgendwie tut der einem schon fast leid, der gute Mann.
Aber auch das Kind.
Ja, alle.
Das Kind tut mir vor allem leid.
Ich würde es gerne adoptieren.
Doch, also, falls du das hörst, wann war das?
Du kannst Mord auf Ex-Baby werden, Number 2.
Ja.
Number 2?
Der Podcast ist unser erstes Baby, aber du bist das zweite.
Ja, nee, wir haben keine Zeit für dich, to be honest.
Ich habe eine kurze Zwischenfrage. Wie lange ist es eigentlich her, dass du mal selber wieder Zu dumm zum Verbrechen recherchiert hast?
Hey, ich finde es voll toll, dass wir so viele engagierte Recherchemitarbeiter haben.
Stimmt schon. Ich bekomme auch echt viele Leo-Tipps. Aber
Smooth Übergang übrigens die Frage.
Ja, total. Schon sehr lange her.
Und ich würde sagen, das übergehe ich noch smoother und wir fangen jetzt einfach an.
Also ich bin sehr happy, dass du endlich diesen Fall erzählen kannst, weil du die ganze Woche mir schon wirklich jeden Tag angeteasert hast. Oh mein Gott, ich möchte diesen krassen Fall erzählen.
Das Ding ist halt, ich habe irgendwie vor ein paar Jahren einen Film geguckt und den fand ich super heftig. Der hat mich total beeindruckt und der beruht auf wahren Ereignissen. Und bei solchen Filmen denke ich mir dann immer so, inwieweit beruht der wirklich auf wahren Ereignissen? Ich habe auch schon mal von einem Film gehört, wo er wirklich am Ende nur so war, so, ja, also so ungefähr war das
irgendwie. Das Datum stimmte.
Das Datum stimmte.
Ja, war identisch.
Vielleicht hatte sie blonde Haare. Nee, und in dem Sinne habe ich halt dann gedacht, ich möchte nochmal diese Story nachlesen und habe dann tatsächlich auch 2 Bücher dazu gelesen und nochmal ganz viele Artikel und war so, oh mein Gott, das ist wirklich einfach so ein heftiger Fall. Mhm. Und es geht um Michael Finkel, das ist ein Journalist der New York Times, der ist auch der Protagonist des Films. Vielleicht wissen einige von euch jetzt, worum es geht.
Ist der Film eigentlich so berühmt?
Ich glaube gar nicht so doll. Ja. Also es geht um den Film True Story. Und ja, ich weiß nicht, also ich habe noch nicht von so vielen Leuten gehört.
Ich habe den angefangen zu gucken. Ich muss ehrlich sagen, nicht ganz zum Ende.
Der hat auch sehr schlechte Bewertungen, weil der sich mega lang zieht.
Ja.
Aber ich habe dann ja jetzt noch mal ein bisschen geschaut und die Geschichte, die dahinter steckt, ist tatsächlich super heftig.
Und vielleicht auch krasser als der Film, oder? Also wenn man dann wirklich, ich meine, du erzählst ja jetzt sehr viel aus der Perspektive von Michael, denke ich.
Michael ist Journalist für die New York Times und man kann schon mal vorab sagen, das ist so der Stempel, den jeder Journalist haben will. Das ist die größte Auszeichnung schlechthin, wenn du für die New York Times schreiben darfst.
Der härteste Job in den USA, ich glaube, im Medienbereich.
Auf jeden Fall. Das heißt, er hat es eigentlich geschafft. Er ist 32 Jahre alt, ist noch relativ jung, er ist motiviert und er hat auch schon ganz viele Preise gewonnen für seine Artikel. Er schreibt nämlich immer längere Reportagen und zwar schreibt er über Probleme in der Welt. Also er hat zum Beispiel über Drogenschmuggel in Haiti gesprochen. Er hat wirklich viele Artikel gemacht, die Leute sehr fasziniert haben. Und jetzt soll er wieder ein sehr gesellschaftsrelevantes Thema anpacken. Und zwar geht es um Kindersklaverei in Westafrika. Er hat nämlich so eine Dokumentation zugeschickt bekommen und die zeigt, dass sehr viele Kinder, die auf Plantagen arbeiten, die Kakaobohnen herstellen, also das, woraus unsere gute alte Schokolade gemacht wird, eigentlich versklavt werden und in ganz schrecklichen Zuständen gehalten werden. Und Michael Finkel fliegt jetzt nach Westafrika und will genau das ermitteln. Und er merkt ziemlich schnell, er ist nicht wirklich der Einzige, der hinter dieser Story hinterher ist. Nämlich Journalisten aus Deutschland, aus Holland, aus England, alle reißen sich, diese Story zu schreiben. Er fängt dann an, mehrere Jungen da zu interviewen. Unter anderem ein Jungen, der heißt Mali. Und ziemlich schnell merkt er, die Geschichte, die er eigentlich schreiben will und soll, die stimmt nicht so ganz. Also zum Beispiel erzählt Mali, dieser eine Junge, dass er mehrmals geschlagen wurde. Aber als dann Michael sagt, gut, dann zieh doch bitte mal dein T-Shirt aus, zeig mir deinen Rücken, da sieht er, dass eigentlich der komplette Rücken von Mali überhaupt keine Wunden aufweist. Also das spricht halt schon dagegen, dass er jeden Tag ausgepeitscht wird, wie er eigentlich erzählt. Und Michael Finkel merkt halt, eigentlich ist es so, dass viele Hilfsorganisationen da drüben oder Organisationen auch sehr viel Geld damit verdienen, dass jetzt Journalisten kommen und darüber schreiben. Und deswegen werden auch ein paar Geschichten erfunden. Und er geht dann zurück nach New York und sagt zu seiner Chefin genau das und sagt, ich möchte eigentlich lieber gerade eine Geschichte darüber schreiben, dass halt diese Medienberichte gar nicht stimmen, dass die Lage vor Ort gar nicht so ist und dass das richtige Problem ist, was eigentlich da herrscht, dass es eher so ist, dass es in Westafrika noch so eine große Spaltung der Klassen gibt, dass junge Männer unter extrem schlechten Bedingungen sich sozusagen versklaven, also die sind nicht richtig versklavt, aber die arbeiten für einen Hungerlohn und das halt nur, um sich ein bisschen Wohlstand zu leisten können.
Also im Endeffekt will er doch darüber schreiben, aber auch thematisieren, dass das Auspeitschen erfunden ist, oder wie?
Ja, also er will halt keine Story mehr darüber machen, dass die Leute dort versklavt werden, weil das werden sie anscheinend nicht. Er will vielmehr eine Story darüber machen, wie es wirklich vor Ort ist und dass die unter schlechten Bedingungen arbeiten, aber halt auch, dass es nicht so ist, wie es in den Medien dargestellt wird und dass auch viele Leute vor Ort diesen Medienzirkus nutzen zu eigenen Gunsten. Mhm. Die Chefreporterin sagt dann aber, du, das ist ganz schön kompliziert, was du mir da alles erzählst. Und zweitens können wir auch irgendwie nicht mehr hören, die Medien lügen, die Medien lügen, die Medien lügen. Anstatt das zu schreiben, was du eigentlich gerne schreiben würdest, nimm doch die Geschichte eines einzelnen Jungen vor Ort und erzähl, wie geht es ihm, wie geht es ihm in dieser Zwangsarbeit und wie ist seine Geschichte. Mhm. Das Ding ist, Michael Finkel hat genau das sich nicht angeguckt. Und eigentlich hätte er jetzt zu seiner Chefin sagen müssen, das kann ich nicht, das tut mir leid, da muss ich nochmal rüberfliegen, da muss ich nochmal mit einem Jungen konkret reden und ihn begleiten. Er schaut sich aber alle seine Interviews an und denkt, irgendwie schaffe ich das schon. Und er schafft das auch, aber nur, indem er aus allen Figuren, die er getroffen hat und aus vielen Jungen, die er getroffen hat, einen Jungen schafft. Er nimmt nämlich Mali und erzählt anhand von Mali die Geschichten von mehreren Jungen. Das heißt, er vermischt eigentlich die Stories und in dem Moment ist es nicht mehr die Wahrheit. Also er macht eine fiktionale Geschichte draus.
Ja, er überstilisiert eigentlich quasi alles, was er gehört hat, um die Story an sich krasser verkaufen zu können.
Genau, oder er nimmt auch mehrere Schicksale zusammen, damit es heftiger wirkt. Er nimmt zum Beispiel, bei dem einen sind die Eltern gestorben, der andere wird geschlagen und er packt es dann aber zu einem Jungen zusammen. Mhm. Und das Problem ist, das kannst du natürlich nicht machen. Es wird als wahre Geschichte veröffentlicht und Michael wird auch erwischt.
Also es ist ja komplett wie von Klaas Relotius, dem Spiegel, beziehungsweise der hat auch für andere Medien veröffentlicht, aber hauptsächlich für den Spiegel, aber noch eine Nummer extremer. Also Relotius hat ja wirklich komplette Passagen erfunden, Zitate erfunden, ganze Storylines erfunden in den USA zum Beispiel und musst du dann auch gehen. Was macht der eigentlich gerade?
Keine Ahnung.
Du kannst gerne, also...
Er nimmt bald einen True Crime Podcast.
Ist er ist herzlich willkommen hier, weil das ist ja auch quasi True Crime, was er gemacht hat. Er kann gerne mal hier ein bisschen mit uns einen Cocktail trinken.
Immer. Aber ich habe auch tatsächlich neulich mit einer Kollegin drüber gesprochen, dass natürlich ist sowas super verwerflich, dass das passiert, aber manchmal ist es auch für Journalisten eine extreme Zwangslage, in der man ist, weil... Also wir haben ja auch alle Chefs noch und zum Beispiel auch wenn ich als Reporterin rausgehe, sagt man mir natürlich nicht, mit der Story musst du zurückkommen, aber man hat eine Idee vor in der Redaktion und du willst ja immer deine Vorgesetzten befriedigen und dann zu sagen, nee, die Story gab's aber nicht.
Ja, das war ja auch das Riesenspektakel danach, weil der Spiegel ja auch quasi den Fehler selbst in der Reportage veröffentlicht hat, die genauso dramaturgisch aufgebaut war, wie alle Reportagen, die bei Relotius überhaupt bemängelt wurden erstmal.
Und das wird man von ihm auch irgendwann erwartet haben, dass er genau das liefert. Aber natürlich, egal was, sollte man das auf gar keinen Fall machen und wenn dann was nicht geklappt hat, dann klappt es halt nicht so. Man merkt auch an Relotius oder an Michael, dass man ganz schön hart dafür bestraft wird, wenn man es halt dann doch tut.
Bist halt vernichtet in der Szene.
Auf jeden Fall. Und das passiert ihm halt auch. Die New York Times veröffentlicht dann auch ein Dismissal. Das ist sozusagen so ein Paragraph, wo sie von dem Artikel zurücktritt und sagt, dass... Ja, Michael Finkel da einen Fehler begangen hat. Und das ist das Todesurteil für jeden Journalisten. Mhm. Wenn in der Öffentlichkeit bekannt gegeben wird, dieser Journalist hat gelogen und wir als Zeitung distanzieren uns davon.
Vor allen Dingen, was ich auch noch vom Film weiß, ist, dass Michael ja auch total viele Preise vorher gewonnen hatte schon, beziehungsweise immer auf den Titelblättern war. Von der New York Times und das ist ja eh schon so die Königsdisziplin, das hinzukriegen. Und wenn du von so einem hohen Punkt kommst und dann auf einmal dir in der Öffentlichkeit zugesprochen wird, hey, du hast alles erfunden in dieser einen Story, und nicht alles, aber du hast viel erfunden, schon ähnlich wie bei Relotius, so dein Todesurteil.
Das Ding ist halt auch, dass er, also die Story, die er gemacht hat, nämlich die über Mali, die übrigens hieß Was Mali a Slave, die war auch auf der Titelseite drauf, der Times. Also es war schon eine Riesenstory. Das macht es natürlich noch viel schlimmer. Michael Finkel wird dann auch gefeuert von der New York Times. Und das Resultat daraus ist, dass niemand ihn mehr einstellen will. Also er ruft viele alten Kollegen an, er ruft viele alte Zeitungen an, für die er mal geschrieben hat. Und alle sagen, nee, es tut uns leid, gerade können wir nicht mit dir zusammenarbeiten, weil er steht jetzt erstmal für einen gescheiterten Journalisten und er steht für einen Journalisten, der gelogen hat. Und das ist eine der schlimmsten Sachen, die dir passieren können.
Ja, eben gerade in diesen Zeiten, ne, wo eh schon so viel mit diversen Lügenpressenbegriffen hantiert wird in falschen Kreisen und dann auch noch sowas. Das war ja auch bei Relotius das Riesen-No-Go.
Ja, also das war jetzt 2001, das ist noch vor Lügenpresse, aber trotzdem mussten sich ja die Medien immer schon gegen sowas ankämpfen. Michael Finkel ist jetzt total alleine, er zieht sich zurück und er weiß, am nächsten Tag wird diese Dismissal online gehen, also dieser Bericht darüber, dass die New York Times sagt, okay, wir treten von diesem Journalisten zurück, und das will er gar nicht mitkriegen. Und deswegen schaltet er sein Handy aus und sagt, okay, ich werde jetzt einfach morgen nicht irgendwelche Medien konsumieren. Aber kurz bevor er sein Handy ausschalten will, klingelt es. Er geht ran und am anderen Ende ist ein Reporter der Portland, Oregon. Dieser Reporter heißt Matt Sabot. Und ja, also Finkel denkt jetzt natürlich erstmal, es geht um seinen Artikel, den er falsch geschrieben hat. Der Reporter fragt, spreche ich mit Michael Finkel von der New York Times? Michael antwortet dann, na dann, herzlichen Glückwunsch. Sie sind der Erste, der anruft. Matt Sabot sagt, ich bin der Erste. Das wundert mich aber. Und Michael ist halt jetzt so ein bisschen so, ja, klar sind Sie der Erste. Also erst morgen wird es veröffentlicht, dass mein Artikel irgendwie gelogen war. Warum rufen Sie dann an? Also wollen Sie ein Statement von mir? Und dieser Reporter sagt, hey, ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie sprechen. Also mein Artikel, da bin ich noch dran und der läuft noch bis Sonntag. Und das ist so der Moment, wo die beiden sich eigentlich, ja, wenn sie sich gegenüber sitzen, würden sie wahrscheinlich sehr verdutzt anschauen. Aber wo die beiden merken, okay, wir reden anscheinend
aneinander vorbei.
Ja, wirklich komplett aneinander vorbei. Aufgrund dessen fragt dann auch Matt Sabot, also der Reporter, wovon sprechen Sie? Michael sagt, ich spreche über die Editor's Note. Sprechen Sie nicht auch darüber? Und der Reporter antwortet, nein, ich spreche über die Morde.
Dum, dum, okay.
Welche Morde, fragen wir uns jetzt natürlich. Und dafür müssen wir zum 19. Dezember 2001 zurückgehen. Das ist ein Mittwoch. Und an diesem Mittwoch wird in der Nähe von Waltport in Oregon 2 Leichen in einem dreckigen See in der Nähe des Pazifischen Meers gefunden. Dieser See liegt ganz in der Nähe von einer Brücke und über diese Brücke führt der Highway 34. Eine der Leichen ist der Körper eines kleinen Jungen und der treibt mit dem Kopf nach unten und schwimmt, als er gefunden wird, nicht weit von der Böschung entfernt. Der Sheriff stellt dann fest, der vor Ort ist, dass der Junge wahrscheinlich zwischen 4 und 6 Jahre alt sein muss und er hat blonde Haare und grüne Augen. Und er trägt nur noch seine Unterhose. Man merkt ziemlich schnell, dass er wahrscheinlich noch nicht so lange im Wasser gelegen hat, also höchstens 1 bis 2 Tage. Man findet aber keine Anzeichen von Verletzungen an dem Körper. Deswegen denkt man halt erstmal, der ist wahrscheinlich ertrunken. Und jetzt fangen natürlich alle an zu spekulieren, was ist passiert, was irgendwie ein Unfall, ist vielleicht sogar ein Auto von dieser Brücke abgekommen und liegt noch unten im See, man weiß es nicht. Und vor allem weiß man auch nicht, wer dieser Junge ist. Die Polizei fragt dann bei Kindergärten nach, bei Kinderbetreuung und merkt ziemlich schnell, niemand kennt diesen Jungen. Ein Foto von ihm wird dann auch an die lokalen Zeitungen gegeben, weil man will halt unbedingt die Identität rausfinden. Und die Polizei fängt auch an, den See zu durchsuchen, unter anderem mit Tauchern. Ich finde das so eine gruselige Vorstellung, nach Leichen zu tauchen. Also eine Kollegin von uns macht das ja in ihrer Freizeit.
Als Hobby.
Als Hobby. Ja, okay, wir reden über Mord als Hobby. Aber ich habe sie auch mal gefragt, ob man da nicht immer so richtig panisch ist.
Ja, also ob man nicht jedes Mal runtertaucht und sich denkt, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, lass mich nichts finden.
Voll. Also ich glaube, dass es, also sie meinte, das ist eine Art von Ehrenamt. Und sie schwimmt halt gerne und irgendwie, aber irgendjemand muss das ja tun. Aber bei solchen Berufen bin ich immer so richtig, also da hätte ich so Bange vor. Aber es ist trotz allem gut, dass es das gibt. Und diese Taucher finden unter anderem auch einen Kissenbezug. Und dieser Kissenbezug ist ein Kinderkissenbezug. Das merkt man ziemlich schnell daran, dass halt überall so kleine Cartoon-Figuren drauf gemalt sind. Und ja, eigentlich ist voll der süße Bezug ist. Und man merkt halt, dass der wahrscheinlich mit dem Jungen unten im See war. Das Ganze bestätigt sich auch dadurch, dass einen Tag später eine zweite Leiche gefunden wird. Und zwar ist das die Leiche eines jungen Mädchens. Das Mädchen ist ebenfalls blond und hat blaue Augen. Und man merkt ziemlich schnell, sie ist ein bisschen jünger als der Junge. Und auch sie trägt nur Unterwäsche und hat ebenfalls keine Anzeichen von einer Verletzung. Also man kann auch ziemlich sicher davon ausgehen, dass sie ertrunken ist. Und bei ihr ist es so, dass ihr Fuß an ein Kissen gebunden ist und in diesem Kissen ist ein riesiger Stein drin, weshalb sie nicht an die Oberfläche gekommen ist. Und man denkt jetzt, dass das bei dem Jungen genauso war. Also, dass im Endeffekt beide versenkt wurden.
Mhm. Horror.
Richtig Horror. Und vor allem finde ich es auch noch so schrecklich, dass das Ganze auch noch, also der Gegenstand, mit dem sie eigentlich versenkt wurden, waren wahrscheinlich ihre eigenen Kissen. Mhm. In Oregon bricht jetzt natürlich die komplette Panik aus. Also wir befinden uns eigentlich nur ein paar Tage vor Weihnachten und die Leute freuen sich aufs Fest, aber alle können nur daran denken, es sind gerade zwei tote Kinder gefunden worden und niemand weiß erstmal, wer diese Kinder sind und niemand weiß, wer der Mörder ist. Und alle haben jetzt Angst, vielleicht könnte es halt einer von uns sein. Mhm. Nach ein paar Tagen tritt dann aber eine Zeugin hervor, und zwar heißt sie Denise Thompson. Und sie erzählt, dass sie ein paar Tage bevor der Junge gefunden wurde, noch zwei Kinder gebabysittet hat. Und der Junge, der wurde ja in der Zeitung veröffentlicht, sah genau so aus wie die Leiche, die gefunden wurde.
Was war das denn bitte für ein Morgen? Setz dich so an den Küchentisch, machst du deinen Kaffee fertig, schlägst die Zeitung auf und auf einmal siehst du das Bild von einem Jungen, auf den du gebabysittet hast, der aus dem See gezogen wird.
Ja, das ist wirklich der absolute Horror. Und der Junge hieß Zachary Michael Longo. Er war 4 Jahre alt und wäre in wenigen Wochen 5 geworden. Und das Mädchen, das aus dem See gezogen wurde, ist seine jüngere Schwester. Sie heißt Sadie Ann Longo und ist 3,5 Jahre alt. Vermisst wird aber noch der Rest der Familie. Und zwar die 2-jährige Madison, Jane Longo und ihre Eltern. Und die Eltern heißen einmal Mary Jane, Irene Longo, die ist 35 Jahre alt, und Christian Michael Longo, der ist 27 Jahre alt. Die Familie lebt eigentlich in Newport und ist erst vor wenigen Monaten nach Oregon gezogen. Die Polizei geht jetzt natürlich zuerst zu denen nach Hause und merkt dort ziemlich schnell, das Haus ist komplett verlassen. Und es sieht so ein bisschen so aus, als hätte die Familie halt das überstürzt verlassen, weil halt die ganzen Möbel stehen noch drin. Aber überhaupt keine Habseligkeiten, was ja erstmal ein bisschen merkwürdig ist. Und niemand weiß Bescheid. Also es ist zum Beispiel so, dass die Miete auch noch nicht gezahlt wurde. Und die Polizei sucht dann weiter und findet die meisten Sachen, inklusive zum Beispiel auch von Mary Jane, also der Mutter, das Portemonnaie, in einem Mülleimer in der Nähe des Hauses.
Das ist komisch.
Weil, also wenn du ja jetzt irgendwie verreist wärst spontan oder weggezogen wärst, hättest du ja dein Portemonnaie mitgenommen.
Und wenn jemand dein Haus ausgeraubt hätte, dann wäre das Portemonnaie halt, okay, ja, vielleicht wurde alles entwendet und dann wird's weggeschmissen.
Aber da war noch alles drin. Und außerdem waren in dem Mülleimer auch mehrere Fotos der Familie. Und eigentlich ist es so, dass die ganze Familie auf den Bildern total glücklich wirkt. Also es ist wirklich so die perfekte amerikanische Family. Und alle fragen sich so ein bisschen, wie kann es sein, dass davon jetzt zwei Kinder tot aufgefunden wurden und wie schrecklich ist es eigentlich? Am 27. Dezember, also das ist jetzt 8 Tage, nachdem die zwei Körper gefunden wurden, findet die Polizei in einem Hafen nahe bei dem Haus 2 große grüne Koffer. Und auch diese Koffer schwimmen im Wasser. Sie öffnen die Koffer und finden leider noch 2 Leichen auf. Und zwar einmal den Körper von Mary Jane Longo, das ist die Mutter. Die ist komplett nackt und hatte eine Kopfverletzung sowie Würgemale am Hals und ihre Knochen sind mehrmals gebrochen worden, damit sie in den Koffer gepasst hat.
Oh mein Gott.
Also richtig, richtig schrecklich. Und im zweiten Koffer mit einer Menge Klamotten und einem großen Stein ist die 2-jährige Madison Longo. Und sie hat, wie auch die anderen 2 Kinder, keine Verletzung.
Aber halt den Stein, was wiederum dann irgendwie sagen würde, dass die halt ins Wasser geworfen wurde und dann ertrunken ist.
Also die anderen 2 Kinder waren ja auch an einem Stein befestigt.
Oh mein Gott.
Ja, also richtig, richtig schrecklich. Und ich weiß nicht, man denkt dann erstmal natürlich irgendwie, okay, könnte jetzt, weiß ich nicht, irgendjemand der Familie was angetan haben. Ich denke immer sofort so an Mafia.
Ja.
Ich weiß nicht, irgendwie, wenn Leute in Seen versenkt
werden. Ja, wenn so ganze Familien ausgelöscht werden, dann würde ich da auch oft dran denken.
Voll. Und jetzt fragt man sich natürlich, wo ist der Vater, also Christian Longo? Und da tritt jetzt ein Zeuge hervor, und zwar ist es Dick Hoch. Und der hat am 17. Dezember 2001 um 4.30 Uhr, also super früh morgens, da ist er gerade zur Arbeit gefahren, jemand an dem See gesehen, wo die 2 älteren Kinder versenkt wurden. Und zwar war das ein einsamer, weißer Mann. Dick hat ihn sogar auch noch gefragt, ob er irgendwie Hilfe braucht. Und der Mann meinte dann, nee, ich habe nur ein kaputtes Licht, deswegen steht mein Auto hier und deswegen, ja, ist alles gut. Und das Auto stand halt auf dieser Brücke, die über den See führt.
Also ziemlich sicher der Mörder?
Ziemlich sicher wahrscheinlich. Und dieser Mann, der dort stand, ist Christian Longo, also der Vater der Kinder. Und nachdem Christian Longo auf der Brücke war, hat er den Familienvan genommen und ist damit zu einem Autohändler gefahren. Dort hat er das Auto abgestellt und ist dann einfach reingegangen. Dann kam so ein Verkäufer an, weißt du, wie die Leute bei Lush, die dir sämtlichen Scheiß andrehen wollen, und meinte halt so, ja, kann ich dir helfen? Und Christian meinte dann, nee, alles gut, ich schaue mich nur um. Und er hat sich dann einfach in ein Auto gesetzt und ist mit dem Auto weggefahren, weil der Schlüssel gesteckt hat.
Krass, okay.
Und es ist niemandem aufgefallen. Mhm. Also wie leicht ist es denn bitte anscheinend, ein Auto zu klauen?
Ja, Richard hat ja auch ganz schön oft Autos geklaut und es war auch relativ easy.
Aber aus so einem Ausstellungsraum raus.
Ja, krass.
Das ist irgendwie, mich hat das komplett schockiert, muss ich sagen. Und dem Autohändler.
Du kannst es ja gerne mal ausprobieren und dann berichten, ob es immer noch so leicht ist.
Selbstversuch mit Mord auf Ex. Weil das Ding ist, dem Autohändler ist das erst am nächsten Tag aufgefallen. Und dann haben sie es der Polizei gemeldet. Das heißt, Christian Longo fährt jetzt zurück mit einem neuen Auto. Er geht abends noch auf eine Weihnachtsfeier. Ich möchte euch nochmal dran erinnern, wir sind immer noch am gleichen Tag, wo seine Kinder...
Wo er selber seine Kinder ermordet hat.
Ja, also höchstwahrscheinlich, ja.
Ja, laut der Stand der Dinge gerade.
Mhm, soweit, wie ich es dir erzählt habe.
Ja.
Nee, aber genau, also wir sind immer noch am gleichen Tag, wo auf jeden Fall seine Kinder ertrunken sind. Und er geht an diesem Abend noch auf eine Weihnachtsfeier und bringt dort etwas mit, weil es ist ja Weihnachten und da wird gewichtelt. Und zwar bringt er ein Parfüm seiner Frau als Geschenk mit.
Er verwichtelt die eigenen Sachen.
Also ich finde es auf jeden Fall irgendwie nicht besonders nett, dass du ein Parfüm deiner Frau verschenkst, ehrlich gesagt.
Wenn du sie vorher umgebracht hast?
Na dann.
Dann wäre es Zweitverwertung.
Ja, und wir sind doch für Recycling, ne?
Oh Gott.
Oh mein Gott, nein.
Natürlich. Aber es ist total verdächtig, weil.
Und es ist mega dreist. Also wenn er wirklich seine Frau umgebracht hat.
Ja, aber dass er umbringt, ist ja auch schon mega dreist, so. Danach die Tat ist halt
das
so.
Das steht nicht zur Frage.
Ja, aber wenn du gerade so diese zweite Tat danach so, das ist jetzt eine Frechheit, so.
Also,
ja, er hat vorher die Frau wahrscheinlich umgebracht.
Ja, nee, aber auf jeden Fall finde ich, toppt er damit echt nochmal so ein bisschen die Dreistigkeit. Und am nächsten Tag geht er ganz normal zur Arbeit und erzählt seiner Arbeitskollegin Denise Thompson, das ist übrigens auch die Frau, die die Kinder gebabysittet hat, ja, dass seine Frau ihn für einen anderen Mann verlassen hat und die Kinder mitgenommen hat. Und deswegen sind die nicht mehr da. Mhm. Später geht Longo dann noch ins Fitnessstudio. Dort hört er über das Radio, dass die Leiche eines Jungen im See gefunden wurde. Und er wird dann auch ganz panisch. Er läuft zur Toilette, spritzt sich irgendwie kaltes Wasser ins Gesicht. Aber so schlimm scheint es auch nicht zu sein, weil er spielt dann noch 2 Stunden Volleyball mit seinen Kollegen.
Okay. Bisschen die Aggression rauskriegen, ne?
Mhm. Am Freitag kommt dann aber Christian Longo nicht zur Arbeit. Er hat seine Sachen gepackt und ist wirklich regelrecht aus der Stadt geflohen. Aber so, nachdem er schon 1 Stunde gefahren ist, bemerkt er, dass eigentlich Freitag ist. Und Freitag kriegt er Geld von seinem Job. Das heißt, er dreht um. Das finde ich auch so absurd. Weißt du, du fliehst, weil du wahrscheinlich deine ganze Familie umgebracht hast. Dann merkst du, ah nee, heute ist Payday.
Ja, muss man besser planen, solche Tage.
Oh, unbelievable.
Wirklich. Einfach mal einen Timer reinschreiben. Erst umbringen, dann Geld abholen, dann weiterfahren.
Dann Flucht. Und da fährt er jetzt halt nochmal hin, holt seinen Paycheck und dann haut er ab. Er löst ihn auch noch ein und er flieht dann nach San Francisco. Und da bewirbt er sich dann auch für einen Job bei Starbucks. Aber einer der Mitarbeiter erkennt ihn, weil mittlerweile sucht das FBI mit vollem Tatendrang nach ihm, weil halt man ist sich schon ziemlich sicher, dass er eigentlich der Mörder ist.
Ich kann mich noch daran erinnern, dass er auf der Liste war von den 10 meistgesuchten Menschen in der Zeit, also 10 Most Wanted, Killers und so weiter, Verbrecher. Und wenn du auf der Liste bist, dann, ich glaube, dann wird es schwierig für dich, in einem Starbucks anzufangen.
Es ist halt super heftig, weil er steht nur ein paar Nummern entfernt von Osama bin Laden.
Wow.
Und du musst dir vorstellen, das ist eigentlich ein Familienvater, der vor nie für ein Verbrechen verurteilt wurde oder angeklagt wurde. Und auf einmal bist du auf der Most Wanted List von Osama bin Laden.
Und wer war dann noch so drauf? Vielleicht, also wäre so krass, wenn so Ted Bundy, Osama bin Laden und auf einmal Christian
Longo. Nee, ich weiß nur von Osama bin Laden.
Okay.
Aber das finde ich schon einen krassen Namen auf jeden Fall.
Damit, also da willst du nicht in der Nähe sein, auf irgendeiner Liste.
Auf gar keinen Fall. Und aufgrund dessen wird er halt dann auch so schnell erkannt. Und eigentlich will das FBI ihn dann in San Francisco festnehmen. Aber als sie ankommen, ist Longo schon geflohen und zwar nach Cancun, nach Mexiko. Longo war eigentlich schon 4-mal in Mexiko, aber jedes Mal mit seiner Frau und seinen Kindern. Deswegen kennt er aber das Land schon ganz gut. Das FBI ist jetzt ein bisschen ratlos. Sie wissen eigentlich überhaupt nicht, wo ist Longo hin. Und sie beschließen, ihn mit einer großen Medienkampagne zu suchen. Also der Ermittlungsleiter geht sogar in Morningshows, in Talkshows. Unter anderem wird auch bei America's Most Wanted ein Bericht über ihn gemacht. Und das ist so ein bisschen wie, wie heißt Aktenzeichen XY. Und der Host sagt über ihn, Christian Longo ist sehr charmant, sehr, sehr klug und sehr berechnend. Er ist sehr gut im Verschwinden. Und das war er tatsächlich, weil die Polizei findet ihn erstmal gar nicht. Und er fängt in Mexiko eigentlich ein neues Leben an. Er legt seinen Ehering ab und will einen kompletten Neuanfang machen. Er lernt in der 2. Woche in Mexiko eine Frau kennen, und zwar ist das Janina Franke, eine Deutsche. Und sie fängt an, für ihn zu fotografieren, weil Christian fängt an, Artikel zu schreiben. Er glaubt, dass er mit etwas Glück diese Artikel auch veröffentlichen könnte. Und Janina ist sozusagen seine Fotografin für diese Artikel.
Okay, die beiden werden so eine Art Journalistenteam, Reporterteam.
Aber nicht nur das. Die beiden fangen auch ein Verhältnis miteinander an. Und zwar 3 Wochen, nachdem Longos Familie tot aufgefunden wurde. Und übrigens auch 1 Tag, nachdem sie beerdigt wurden.
Krass.
Schläft er
also
das erste Mal mit ihr.
Er schläft mit ihr 1 Tag, nachdem seine Familie beerdigt wurde.
Also
wenn jeder so gut neu starten könnte, ne? Wow.
Ja, es ist echt total unglaublich. Am 13. Januar feiert er mit so ein paar Briten in einer Hütte. Und zwar ist es so, die liegen da alle super stoned, sind am Kiffen. Und auf einmal sehen sie so ein ganz helles Licht von draußen. Und kurz darauf wird die Tür aufgetreten und mehrere Männer rennen in die Hütte. Longo denkt dann erstmal, das Ganze ist eine Drogenrazzia und ist eigentlich relativ entspannt. Aber als er aus der Hütte gezogen wird, steht ein Polizist da und hält ihm eine Zeitung vors Gesicht. Und auf dieser Zeitung ist sein Gesicht drauf. Der Polizist ist ein FBI-Agent und er fragt ihn dann, bist du Christian Michael Longo? Und Longo sagt einfach nur, ja.
Aber auch schon wieder sehr bezeichnend, dass er erstmal denkt, es wäre eine Drogenrazzia und nicht darauf kommt, ach ja, könnte deswegen sein, weil ich überall in Amerika gerade gesucht werde.
Ja, er chillt ein bisschen sehr sein Leben
ja,
in Mexiko.
Ja, Junge.
Er schnallt es gar nicht. Und er sagt dann aber der Polizei, und das ist ein bisschen merkwürdig, er sagt eigentlich, voll gut, dass ihr mich gefunden habt. Mir fällt gerade eine super große Last von meiner Schulter. Und er sagt auch, ich hätte mich in der Woche sowieso gestellt. Und dann
ist klar.
Sagt er, sitzt er eigentlich mit diesen Agenten zusammen im Flugzeug und erzählt die ganze Zeit nur, wie viel ihm seine Familie bedeutet hat. Und er weint. Er weint die ganze Zeit. Und dann irgendwie, die FBI-Agenten merken halt, er ist eigentlich total nett, total betroffen und er wirkt wirklich nicht wie der typische Mörder. Und aufgrund dessen fragt ihn einer der FBI-Agenten, oder hätte irgendwer anders deine Familie umbringen können? Christian macht dann eine Pause und antwortet, das ist eine schwierige Frage. Ich werde mit meiner Antwort warten.
What?
Es ist halt so ein richtiges Mysterium, also so wie so ein Rätsel.
Ja, und irgendwie macht es ihn auch nicht weniger verdächtig in meinen Augen, weil wenn du aller Welt klar machen willst, ich war es nicht, und jemand fragt, war es dann irgendwer anders, dann würde ich sagen, ja, und nicht, gute Gegenfrage, lassen Sie mich das nochmal überdenken.
Aber andererseits finde ich, ist es ja auch nicht, also es ist irgendwie eine komische Antwort, weil er impliziert damit, dass die Dinge schon ein bisschen komplizierter sind, als sie gerade scheinen.
Ja, oder er impliziert so, ich brauche noch ein bisschen Zeit, um mir die perfekte Ausrede auszudenken und dann antworte ich.
Vielleicht. Aber also auf jeden Fall verneint er auch nicht die Frage, dass es jemand anders sein könnte.
Ja.
An Christians 28. Geburtstag, das ist der 23. Januar 2002, verkündet dann die Staatsanwaltschaft, dass sie für Christian Longo die Todesstrafe fordern werden. Kommen wir zurück zu Michael Finkel, unserem kleinen Star-Reporter der New York Times.
Ehemaligen Star-Reporter.
Ja, genau, der jetzt nämlich leider gefeuert wurde. Und der ist ja immer noch am Telefon mit diesem Reporter, nämlich Matt Zamo. Und der hat ihn ja angerufen wegen Christian Longo. Und Michael hat aber noch nie von Christian Longo gehört. Also er kennt den nicht, er weiß auch nicht von den Mordfällen und er versteht nicht, warum dieser Reporter ihn jetzt deswegen anruft. Und was Matt ihm jetzt erklärt, finde ich so absurd. Er sagt nämlich, Christian Longo hatte in Mexiko sich eine neue Persönlichkeit sozusagen entworfen. Oder weniger gesagt entworfen, er hat eine Persönlichkeit angenommen, die es bereits gibt. Und er hat die so überzeugend gespielt, dass die Leute ihm das auch wirklich geglaubt haben. Christian Longo hat sich nämlich, wie wir ja schon vorhin erzählt haben, als Journalist ausgegeben. Und er hat mit einer Fotografin zusammengearbeitet, sich immer wieder Notizen gemacht. Und wenn Leute ihn dann gefragt haben, wer bist du überhaupt, für wen arbeitest du, hat er gesagt, ich bin Michael Finkel von der New York Times.
Ja.
Stell dir vor, jemand ruft dich an und sagt so, hey, ein Serienmörder hat deinen Namen benutzt.
Wahrscheinlich hat er es sogar noch dann bereut am Ende, dass er sich einen genommen hat, der dann auch noch rausgeflogen ist bei der New York Times. Das hat wahrscheinlich Christian nicht so richtig bedacht.
Ja, also wahrscheinlich, also das Ding ist, da kommen wir auch noch später zu, Christian ist halt ein Riesenfan von Michael.
Und wusste er von dem Dismissal, von der Korrektur?
Da wusste er von.
Also
es hat
extra
ihn
gemacht, so.
Es hat ihn nicht so sehr gestört, muss man sagen. Michael ist jetzt natürlich erstmal geschockt. Er will wissen, warum Christian Longo sich genau ihn ausgesucht hat. Von allen fiktionalen Figuren, die man sich aussuchen könnte, warum hat er ausgerechnet Michael Finkel genommen? Aufgrund dessen will er jetzt halt den Mann fragen, der das Ganze gemacht hat, nämlich Christian Longo. Der Reporter sagt ihn aber schon ziemlich schnell, nee, das wird nichts, weil die Anwälte verbieten Longo jeglichen Kontakt zu Journalisten und da kommt niemand von uns durch. Aber Michael schreibt jetzt Longo trotzdem am 6. März 2002 einen Brief. Der ist ein bisschen länger, aber ich würde ihn euch trotzdem einfach mal vorlesen.
Yay!
Yeah!
Ich liebe Briefe in Fällen, die man vorlesen kann.
Lesestunde, Leo. Lieber Herr Longo, ja, ich bin's tatsächlich. Michael Finkel von der New York Times. Oder eher, ehemals von der New York Times. Um die Wahrheit zu sagen, ich wurde vor kurzem gefeuert. Ich habe einen der Charaktere in meiner letzten Geschichte erfunden, wurde erwischt und öffentlich gefeuert. Und jetzt habe ich keinen Job. Deshalb schreibe ich das auch per Hand und nicht mit dem Computer. Ich bin offiziell kein Journalist mehr, auch wenn ich es noch liebe zu schreiben. Als du in Mexiko warst, hast du meinen Namen benutzt. Das stört mich gar nicht. Das finde ich so einen weirden Satz. Einmal ganz kurz. Ich finde es interessant und in gewisser Weise fühle ich mich auch geehrt. Wieso fühlst du dich geehrt, wenn ein Serienmörder deinen
Vielleicht ist sein Selbstbewusstsein so tief, weil er rausgeschmissen wurde, dass alles, was noch mit ihm zu tun hat oder ihm so ein bisschen Ehre gibt, ihn antörnt.
Wahrscheinlich. Ich habe gehört, dass dir ein Prozess bevorsteht. Und auch wenn du wahrscheinlich über viele Dinge gerade nicht sprechen kannst, würde ich mich freuen, wenn du damit einverstanden bist, wenn wir uns persönlich treffen könnten. Ich lebe in Montana, was nicht weit entfernt ist, und würde dich gerne fragen, warum du mich ausgesucht hast und wie es sich anfühlt, ich zu sein. Und vielleicht können wir darüber ein bisschen sprechen. Ich habe meinen Namen und meine Identität gerade verloren und versuche rauszufinden, wer ich wirklich bin.
Vielleicht bin ich du, vielleicht bin ich ein Mörder.
Ja, und ich würde mich geehrt fühlen, wenn du es in Betracht ziehen würdest, mit mir zu sprechen. Ich finde es so absurd, dass er sagt, ich weiß gerade nicht, wer ich bin. Aha. Bitte lieber Serienmörder, der meinen Namen benutzt hast, verrat's mir doch.
Aber andererseits, um ihm jetzt gar nicht so viel Böses zu unterstellen, vielleicht war er auch nur extra sehr charmant, um an ihn ranzukommen. Was wahrscheinlich ein bisschen, also das wahrscheinlichere Szenario ist, oder?
Auf
dass
jeden
du halt
Fall.
Ein bisschen Honig um den Mund schmierst und sagst, hey, das war gar kein Problem. Ist ganz okay gewesen, dass du meinen Namen benutzt hast. Hauptsache, wir treffen uns und du erzählst mir, damit ich eine exklusive Story habe.
Genau, also weil das ist halt wirklich dann der Jackpot, wenn er die exklusive Story von so einem großen Fall kriegen würde. Und er sagt dann auch noch, ich freue mich bald von dir zu hören, dein Mike Finkel. Etwa ein Monat später passiert es dann, nämlich Christian Longo ruft Michael Finkel tatsächlich an. Seine erste Frage ist, und das finde ich auch irgendwie ein bisschen komisch, er sagt, woher weiß ich, dass du der richtige Michael Finkel bist?
Also so kommt es langsam in so eine Inception-Richtung.
Ja, ja.
Wer ist eigentlich wer? Wer existiert und wer nicht?
Vielleicht ist er auch Michael Finkel. Vielleicht bist du auch Michael.
Vielleicht sind wir alle auch nur in einem Film, in einer Simulation.
Mhm. Und Christian Longo hat das ganz gut durchdacht. Er hat nämlich 13 Fragen an Michael. Alle super tief persönlich. Und bevor die überhaupt miteinander sprechen, muss Michael erst alle 13 Fragen beantworten. Das sind dann so Fragen wie, was ist der Hauptcharakter in dem Artikel, für den du gefeuert wurdest und so weiter und so fort. Und am Ende sagt Longo dann so ganz großzügig, okay, ich glaube dir. Und Michael sagt dann zu Longo, nenn mich doch Mike. Und Longo antwortet, nenn mich Chris.
Dann wir sind Buddies.
Ist der erste Schritt zum Buddy-Sein gelegt. Longo erzählt Michael, dass er sich entschuldigen will, dass es ihm leid tut, dass er jetzt Michaels Namen benutzt hat. Und es war eigentlich alles andere als ein doofer Zufall, weil es war wirklich eine Art an Ehrung, weil er findet Michael Finkel unglaublich toll. Er findet, dass Michael Finkel super tolle Artikel schreibt und er ist ein richtiger Fan sozusagen. Aber er wollte natürlich nicht, dass Michael jetzt irgendwie Probleme deswegen bekommt. Man muss aber sagen, dass es natürlich für Michael auch gerade eigentlich ein, ja, auch ein glücklicher Zufall ist, weil Michael ist gerade am Ende seiner Karriere und jetzt wird ihm wirklich so eine Story hingelegt. Deswegen ist, glaube ich, Michael auch gar nicht so böse darüber.
Ja, beide profitieren gerade voneinander quasi, ne? Und auch beide, ich glaube, beide benutzen sich so ein bisschen, weil er ist super nett, so, ach, sorry, dass ich den Namen benutzt habe. Und Michael hingegen ist auch total nett, nenn mich Mike.
Nenn mich Mike, ja, auf jeden Fall. Weil Michael hofft natürlich, dass das jetzt seine Tür da raus ist, so ein bisschen aus dem Journalistenabgrund. Und Longo erzählt Michael dann, dass die Medien ihn komplett falsch darstellen. Und aufgrund dessen, wie die ihn porträtieren, kann man gar nicht wissen, wie er wirklich ist. Und Michael versteht das ein bisschen, weil er meint, ja, ich verstehe das, wenn man ins falsche Licht geworfen wird. Also er ist ja auch gerade sehr in der Medienkritik, er wird von den Leuten nicht richtig verstanden. Und deswegen kann er so ein bisschen mit Longo mitfühlen. Man muss sagen, Longo ist auch jemand, der sich sehr gut ausdrücken kann, der sehr gebildet ist, der wirklich sehr klug ist. Also aufgrund dessen fallen die Sympathien vielleicht auch ein bisschen einfacher, weil die beiden sich sehr gut unterhalten können. Die zwei reden dann auch erstmal über alles andere als über die Morde. Also sie reden übers Reisen, sie reden über den gleichen Humor, den sie teilen, die Art sogar, wie sie gerne Kaffee trinken.
Hört sich an wie so ein Tinder-Date.
Ja.
Kaffee. Und wo warst du schon?
Ja, nur die wichtige Frage wird halt ausgelassen, so, warum hast du deine ganze fucking Familie umgebracht?
Beim dritten Date wird es dann gestellt.
Ja, alles Stück für Stück, ne? Michael fragt dann auch sozusagen nach dem nächsten Date und fragt nämlich, ob er Longo mal im Gefängnis besuchen kommen dürfte. Longo macht dann auch noch so einen Scherz und sagt, lass mich mal meinen Kalender checken. Oh ja, ich glaube, ich habe noch einen Termin frei.
Wie gesagt, Tinder-Date.
Also wirklich, die beiden sind schon so flirty unterwegs. Oh my goodness. Und so kommt es dann auch, dass Michael wenige Tage später zum Lincoln Country Gefängnis fährt. Und dort sitzt er dann in diesem Raum und eigentlich sind alle Vorkehrungen getroffen, dass einer der gefährlichsten Männer da reinkommt. Aber als Longo reinkommt, wirkt er überhaupt nicht so. Er stolziert so ein bisschen in den Raum, als ob er irgendwie Michael was verkaufen wollen würde. Er sieht total gut aus. Er hat so ein Bubi-Gesicht, Sommersprossen, einen Bart, braune Augen, rotblonde Haare und er wirkt halt null gefährlich, sondern einfach total wie der nette Typ von nebenan. Er erzählt dann Michael, dass seine ganze Geschichte noch lange nicht erzählt wurde. Michael ist natürlich erstmal da, weil er sich vor allem hofft, als allererster ein Geständnis von Longo zu bekommen. Und deswegen fragt er ihn dann auch, nachdem die wieder so ein bisschen Smalltalk gehabt haben, hast du getan, wofür du beschuldigt wirst? Und darauf antwortet Christian Longo nur, das kann ich gerade nicht beantworten, aber ich glaube, du weißt es. Und dann zwinkert er Michael Finkel zu.
Was?
Richtig komisch, oder so? Hey, du weißt schon, was ich meine. Aber Michael Finkel denkt dann natürlich erstmal, dieser Zwinkerer bedeutet, ja, ich habe es natürlich getan. Ich kann es dir nur nicht sagen, weil wenn ich es dir jetzt sage.
Ich dachte, er hatte schon so viel Zeit, sich endlich mal eine Ausrede auszudenken. Zwar das letzte Mal im Flugzeug, wo er noch meinte, lass mich noch mal überlegen, dass er jetzt mit einer krassen Story um die Ecke kommt. Aber also woran ich mich nämlich noch erinnere im Film, ist echt diese, also diese Anspannung zwischen den beiden. Das, im Film ist es ja auch so und ich glaube in echt ja auch, du erzählst ja auch meistens aus dem Buch, was Michael geschrieben hat, also wirklich aus erster Hand, dass Christian so eine krasse Aura hat und Michael eher von ihm interviewt wird, gefühlt.
Total.
Dass er so,
das hat man ja auch schon im ersten Telefonat gemerkt.
Und auch, dass er so gut Menschen manipulieren kann oder beziehungsweise auf Menschen, mit Menschen reden kann und mit denen klarkommt, dass Michael auch irgendwie total unsicher wird dann im Endeffekt, ob eigentlich jetzt gerade, was hier eigentlich gerade passiert.
Er sitzt halt jemanden gegenüber, der wirklich total Selbstsicherheit ausstrahlt, egal was. Und natürlich macht das auch ein bisschen was mit ihm. Aber Michael Finkel ist sich erstmal sicher, okay, Christian Longo ist auf jeden Fall schuldig. Er fährt dann nach Hause und er bekommt in den nächsten Wochen einen Brief oder ein Paket von Longo. Das ist erstmal komplett überwältigend, weil es ist ein Manuskript mit mehreren Kapiteln, in dem Christian Longo eigentlich sein Leben beschreibt. Und eins ist zum Beispiel auch Wrong Turns genannt, also falsche Abbiegungen. Und darin beschreibt Longo unter anderem auch sein ganzes Leben und auch seine Familie. Er sagt aber auch, dass seine liebende Familie auf einmal nicht mehr so richtig liebend gewesen ist. Und wenn er dann von der Nacht, Mordnacht spricht, sagt er eigentlich nur die Katastrophe, die Tragödie. Aber er benutzt nie die Wörter zum Beispiel Mord oder Töten. In diesem Kapitel Wrong Turns spricht er auch das erste Mal über diesen Vorfall, wie er es nennt. Und zwar gibt er ein Statement ab. Und das ist das erste Mal, dass Michael Finke oder irgendjemand anders von ihm ein Statement bekommt. Da steht nämlich, ich habe es nicht getan. Ich fühle mich aber trotzdem schuldig. Es ist alles meine Schuld, aber nur, weil ich nicht rechtzeitig zu Hause war, um zu beschützen. Und das macht ja jetzt überhaupt keinen Sinn. Also er sagt eigentlich gerade, ich bin nicht der Mörder, und aber anscheinend hätte er seine Familie vor irgendwem beschützen müssen. Ich finde, das hat er auch das erste Mal schon so ein bisschen angedeutet, dass vielleicht irgendjemand anders da war. Und bei Michael Finke kommt in dem Moment ein ganz schlimmer Gedanke auf. Was ist, wenn Christian Longo doch unschuldig ist? Und wenn jetzt ein unschuldiger Mann eigentlich die Todesstrafe erwartet? Longo fängt dann an, mit Michael immer mehr zu telefonieren. Also die zwei verabreden sich jeden Mittwoch und sprechen miteinander.
Ich glaube, 51 Telefonate insgesamt haben
sie. Super viel, ja. Und Michael fängt auch an, dieses Manuskript zu lesen. Und das ist halt wirklich wie ein ganzes Buch. Und da kommt auch bei Michael so ein bisschen die Idee auf, okay, vielleicht mache ich da auch ein Buch draus aus dieser Geschichte. Und er merkt erstmal schon mal, okay, Longo kann ganz schön gut schreiben und er ist ganz schön gebildet. Und er spricht auch in diesen Kapiteln sehr, sehr liebevoll von seiner Familie. Was aber für Michael immer noch komplett unverständlich ist, ist alles, was eigentlich Longo nach den Taten gemacht hat. Also,
warum ist er geflohen überhaupt? Weil wenn er denkt, dass irgendwer anders es gewesen ist, dann machst du dich ja wirklich sehr verdächtig und es ist auch einfach wirklich nicht verständnisvoll, dass du halt einfach fließt und das Land verlässt.
Ja, und dann halt auch in Mexiko was mit einer anderen Frau anfängst so schnell und eigentlich feierst und so. Also das macht alles nicht so viel Sinn. Und Michael konfrontiert dann auch Longo damit und sagt, hä, warum hast du das denn getan, wenn du unschuldig bist? Das macht doch alles absolut keinen Sinn. Und dazu sagt Longo einfach nur, jupp, und legt auf.
Okay.
Super weird. Jupp, macht keinen Sinn. Okay. Aber das ist so ein bisschen so ein Rätsel, und das ist auch ein Rätsel, auf das Michael Finke immer wieder stößt. Sobald er anfängt, über die Morde zu sprechen, blockt Longo komplett ab. Und er sagt eigentlich immer nur, ich bin nicht schuldig, ich kann dir aber nicht sagen, wer Schuld hat, weil ich muss jemanden beschützen. Und ja, Michael wird sich eigentlich immer sicherer, dass es vielleicht wirklich so ist, dass Christian Longo nicht die Morde begangen hat. Die Medien sind da ganz anders. Die stellen ihn komplett als Monster dar. Genauso ist es in der Bevölkerung. Da wird so eine Umfrage gemacht und nicht eine Person sagt, dass sie glauben, dass Christian Longo unschuldig ist. Also Amerika ist sehr davon überzeugt. Und es gibt eigentlich nur einen Mann, der ja nicht davon überzeugt ist. Und das ist Michael Finke. Michael fängt dann sozusagen klein an. Also klein an, mit Longo darüber zu sprechen, weil Longo gibt immer nur ganz wenig Preis. Worüber er aber sehr gerne spricht, ist zum Beispiel seine Kindheit. Er fängt lang zu erzählen, dass er die Schule gehasst hat, dass er schon immer ein Frauenheld war, dass seine Eltern bei den Zeugen Jehovas waren. Und vor allem erzählt er immer wieder, dass er ganz viele finanzielle Probleme hatte. In der Kindheit und später auch. Dann erzählt er noch Michael, dass er Mary Jane kennengelernt hat, seine Frau, dass die beiden einen großen Altersunterschied hatten. Das war so ein bisschen ein Problem in der Familie.
Was heißt denn groß?
Ja, also er war 19 und sie 25, als sie sich kennengelernt haben.
Okay.
Aber wenn man bei den Zeugen Jehovas ist, ist vielleicht auch nochmal eine andere Geschichte. Er erzählt auch noch Michael ganz lange irgendwie, wie er begeistert von Michael geworden ist. Also, dass er im Lager gearbeitet hat, wo die New York Times verkauft haben. Und da hat er dann immer die Artikel gelesen. Aber ein Muster zieht sich halt vor allem durch seine Erzählung durch. Und zwar, Longo wollte eigentlich immer mehr haben, als er hatte. Also er hatte immer zu wenig Geld, er konnte nicht wirklich gut für sich oder seine Familie sorgen. Und aufgrund dessen hat er ganz große Schulden auf sich genommen. Er hat angefangen zu klauen, er hat auch betrogen. Und er hat nicht nur betrogen, indem er Schecks gefälscht hat, er hat auch seine Frau betrogen. Aber Mary Jane hat von ihm eigentlich immer gedacht, das ist der perfekte Ehemann.
Also er hat eigentlich eine Scheinidentität geführt.
Voll.
Er war überhaupt nicht das, was alle von ihm dachten. Auch nicht mal seine eigene Frau weiß, wer er wirklich ist.
Überhaupt nicht. Und er hat halt alle angelogen die ganze Zeit. Und er wurde dann aber irgendwann auch, ja, nicht gefasst, aber man hat halt gemerkt, dass er Verträge gefälscht hat. Und aufgrund dessen wurde er dann auch aus der Kirche geschmissen. Dieser Umzug nach Ohio mit der ganzen Familie sollte für ihn eigentlich so eine Art Neuanfang sein. Und das beschreibt er ewig. Also diese ganze Geschichte erzählt er von vorne bis hinten in zig Kapiteln, die er jetzt alle Michael Finkel geschickt hat.
Also das Kapitel Wrong Turns ist eigentlich ein sehr langes Buch für sich selbst.
Ja, also davor kommen ja dann noch mehrere Kapitel zur Kindheit und so weiter und so fort. Wir merken irgendwie schon, Christian Longo erzählt auch ganz gerne über sich anscheinend. Und
ich meine, er hatte ja auch nicht so viele Leute im Gefängnis, mit denen er sich unterhalten kann. Ne? Also vielleicht war Michael jetzt einfach wirklich sein Buddy, der vorbeikommt und sich für ihn interessiert. Und dann kann er schön über seine Kindheit philosophieren.
Ja, und so wird's halt tatsächlich ein bisschen. Die beiden schreiben sich immer Briefe hin und her. Und nicht nur Christian Longo öffnet sich, sondern auch Michael Finkel. Also es fängt wirklich an, eine Art Freundschaft zu werden. Mhm. Nämlich Michael, der ist ja auch gerade eigentlich voll alleine, weißt du, alle haben ihn verstoßen und er hat auch nichts zu tun, weil er keinen Job hat. Und hier haben wir auch nochmal von Michael in seinen eigenen Worten zu Christian Longo.
Yeah, I was at the lowest point of my life. I had been fired from a dream job. I had wanted almost all my life to work for the New York Times. Lost my dream job. Thought I might never write again, and it's my passion to be a journalist. And at that moment, almost to the hour, the most confounding, interesting material I've ever had fell in my lap.
Why did Christian Longo assume your identity? How did he pick you out?
He had read many of my articles. In a nutshell, he was a fan. He said he'd always wanted to be a globe-trotting journalist. And when he was on the lam in Mexico, he assumed what he called his dream job.
Describe your relationship with him. Author, subject?
It was the most complicated, intricate, bizarre relationship of my life. It was not journalist subject in any typical way. He took on my identity first, which is not the way usually a journalist and subject meet. We wrote each other more than 1,000 pages of handwritten letters. We spoke on the phone 51 times. I visited with him in jail. It was a confounding relationship.
Wow, das zeigt ja wirklich, also ich finde schon beeindruckend, wie diese Chemie zwischen den beiden existieren musste, dass er ihn dann irgendwie als ihr Weggefährten beschreibt sogar.
Er schreibt Christian Longo auch immer Briefe zurück und da schreibt er auch von seinem Privatleben und er erzählt sogar Christian Longo von seiner eigenen Freundin, die heißt Jill. Und er erzählt auch von Beziehungsproblemen. Er erzählt zum Beispiel, dass er irgendwie Angst hat, keine Frau halten zu können. Und Michael sagt dann auch so, ja, halt irgendwie so ein bisschen sich selbst reflektieren, das ist vielleicht nicht das Klügste, das einem Mann zu schreiben, der seine ganze Familie umgebracht haben soll und die Todesstrafe erwartet. Aber er hat darüber gesagt, er hat sich irgendwie so ein bisschen erhofft, mehr Informationen dadurch von Longo zu kriegen. Und zweitens war das Ganze komischerweise befreiend, ihm das alles zu erzählen. Und auf die gleiche komische Art und Weise sind die beiden dann eigentlich auch im Herbst 2002, also ein halbes Jahr später, Freunde geworden.
Haben die sich so richtig so ein Datum gesetzt? So,
jetzt Jubiläum.
Ab jetzt sind wir Freunde.
Ja, da wurden dann die Freundschaftsketten ausgetauscht und so. Nein, so schlimm war es noch nicht. Aber was ein riesiger Freundschaftsbeweis ist, ist, dass Christian Longo sagt, er erzählt Michael Finkel jetzt die ganze Geschichte.
Aber sagt er schon von Anfang an, ne? Im ersten Telefonat hat er auch schon sowas gesagt.
Ja, aber zwischendurch wollte er Geld haben. Also zwischendurch hat er gesagt, also wenn ich dir jetzt wirklich erzählen soll, was in der Nacht passiert ist, will ich Geld haben. Und jetzt sagt er, okay, ich mach's auch so, weil wir verstehen uns doch.
Außerdem ist er auch im Gefängnis und wird wahrscheinlich irgendwie verurteilt. Also ich meine,
also ist auch egal. Ja. aber diese Freundschaft ist auch nicht so gut, wie es scheint. Nämlich Michael erzählt ja immer wieder Longo, dass er in Jill so verliebt ist, also in seine Freundin. Er erzählt das übrigens sogar Michael, bevor es Jill erzählt.
Oh,
also
Gott.
Die sind schon richtig, richtig eng miteinander.
Okay.
Und Jill findet das natürlich ein bisschen komisch. Also ich fände es auch komisch, wenn mein Freund mehr mit irgendeinem Typen im Gefängnis reden würde als mit mir. Bisschen.
Außer die beiden haben Freundschaftsabende ausgetauscht und sind Buddies mittlerweile.
Ach, dann ist alles okay. Aber Jill sagt dann auch öfters so, kannst du dir nicht einen anderen Freund suchen? Und einmal als Longo anruft, gibt Michael dann einfach Jill das Telefon, weil er ihr so ein bisschen zeigen will, dass der Typ eigentlich ganz cool ist. Keine Ahnung, finde ich auch irgendwie eine komische Art und Weise, deine Freundin nicht zu beschützen. Und das Ganze zeigt auch schnell Wirkung, nämlich einige Wochen später bekommt Jill auch einen Brief von Christian Longo. Und dieser ganze Brief ist eigentlich nur eine komplette Kritik an Michael. Also er sagt, ja, das ist nicht der richtige Partner für dich, er hört schlecht zu.
Was für ein Verräter.
Also er lästert eigentlich nur über den Ab.
Mhm. Wirklich, weil im Film ist er voll nett noch.
Ja.
Krass.
Nee, aber da gibt der Jill sozusagen Anweisungen, trenn dich von dem. Jill hingegen ist aber ein kleiner Longo-Fan geworden.
Wie das denn jetzt?
Also sie meint halt, okay, der ist super klug, der hat super schlau geschrieben. Und jemand, der so lustig und so nette Briefe schreibt, der kann eigentlich nicht seine ganze Familie umgebracht haben.
Durch einen Brief ändert sie jetzt ihre komplette Meinung. Vor allen Dingen ein Brief darüber, wie schlecht ihr aktueller Freund ist.
Aber wir müssen sagen, also Longo kann anscheinend mit Wörtern ganz schön gut umgehen. Der kann auch unglaublich gut schreiben. Das hat ja Michael auch schon ziemlich schnell gemerkt, dass er vielleicht auch wirklich gar nicht so ein schlechter Journalist gewesen wäre. Und das halt, also Longo fasziniert irgendwie die Menschen. Also Jill und Michael sind auch tatsächlich nicht die einzigen Leute. Nämlich im Gefängnis drehen die Insassen regelrecht durch. Also aber nicht, weil sie Longo irgendwie scheiße finden oder so, sondern weil sie ihn total feiern. Also er wird zum Psychiater für ganz viele Insassen. Es gibt so ein paar weibliche Gefängnisinsassinnen. Und immer wenn die Longo sehen, sind die so total aufgeregt und total verliebt in den. Der kriegt Briefe von draußen, von Männern und Frauen. Die sind alle begeistert von diesem Mann, weil der halt total charming irgendwie
krass,
ist.
Krass, er muss echt so gut manipulieren können.
Mhm. Also ich glaube, der ist echt ein Künstler, auch in der Selbstdarstellung in gewisser Art und Weise. Und das Ding ist, Michael fängt jetzt aber so ein bisschen an zu zweifeln und er lässt Longo von einem Psychiater untersuchen. Also Longo wird sowieso vor dem Gerichtsverfahren von einem offiziellen Psychiater untersucht, aber Michael lässt sich das alles zukommen und engagiert auch selber noch einen Psychologen. Und dieser Psychologe sagt, Longo ist ein sehr, sehr kluger Mann und er hat vor allem einen großen Drang nach Aufmerksamkeit. Vor allem stellt er sich sehr gerne in einem positiven Licht dar. Und vielleicht hat sich der ein oder andere von euch das auch schon gedacht. Ja, tatsächlich stellt der Psychiater fest, dass Longo eine narzisstische Persönlichkeit hat. Und jemand mit einer narzisstischen Persönlichkeit, Leo wird uns da im nächsten Teil, glaube ich, noch ein bisschen mehr drüber zu erzählen, der will unbedingt wichtig sein. Er will den ultimativen Erfolg haben und er will vor allem Kontakt zu berühmten und privilegierten Menschen haben.
Und bewundert werden. Das ist so die Hauptmotivation in seinem Leben.
Und halt so berühmte und privilegierte Menschen könnten ja zum Beispiel auch ein Reporter von der New York Times sein.
Der vielleicht gefeuert wurde, aber.
Ja, aber er bewundert ja Michael Finkel total für seine Werke. Also das würde schon mal erklären, warum er so viel Kontakt zu ihm hat. Und der Psychiater sagt ebenfalls, Menschen wie Longo sind nicht in der Lage, die Wahrheit zu sagen. Ja, Michael steht aber immer noch ganz schön zu Longo und das zeigt sich letztendlich auch darin, als er einen Anruf von einem Ermittler bekommt, der nämlich sagt, wir müssen sprechen und ich brauche deine Hilfe. Und Michael trifft sich mit diesem Ermittler und der sagt ihm, Longo manipuliert dich, er manipuliert jeden und er verdreht die Geschichte nur so, dass sie ihm nützt. Und dieser Ermittler bittet jetzt Michael um Hilfe und sagt, gib uns bitte all dein Material, das du von Longo hast. Vielleicht kann es uns helfen, dass wir ihn überführen. Weil der Ermittler hat Angst, dass in diesem Gerichtsverfahren Longo noch einen letzten Trumpf hat. Longo hat ja immer noch nicht die ganze Geschichte erzählt. Wir erinnern uns daran, er hat immer wieder gesagt, jemand anders ist schuld an den Morden.
Den er ja selber schützen muss.
Mhm. Und der Polizist sagt jetzt eigentlich, hier wird Longo uns alle austricksen, er wird uns alle irgendwie in die Tonne schmeißen und nur du kannst uns gerade helfen. Im Endeffekt wird die Hilfe von Michael bestimmen, ob ein Mörder freigelassen wird oder verurteilt wird. So, jetzt wäre ja die normale Reaktion, wenn sowas, man sowas hört, dass man sagt, ja, okay, natürlich helfe ich. Aber Michael sagt, er hat Longo ein Versprechen gegeben, und zwar, dass er nicht über die Gespräche spricht, bis das Gerichtsverfahren vorbei ist. Und er sagt dem Ermittler, dass er ihm nicht helfen kann.
Weil er aber auch sein Buch wahrscheinlich besser verkaufen möchte,
ja,
oder?
Ja, also es ist auch ganz schön egoistisch, glaube ich, gedacht.
Ich finde irgendwie alle Protagonisten hier gerade nicht ganz so, ich verstehe sie nicht ganz so wirklich, weil Jill hat sich jetzt total schnell beeinflussen lassen. Michael vertraut ihm nicht so richtig, aber dann irgendwie auch doch, und dann möchte er aber auch Erfolg wieder haben, wird bewundert, bewundert aber auch Christian. Christian sowieso ist wahrscheinlich ein pathologischer Lügner, der irgendwie jeden gerade hier manipulieren kann. Gleichzeitig weiß man immer noch nicht, was wirklich passiert ist. Ich finde das auf jeden Fall ziemlich verwirrend alles.
Ja, und der einzige Mensch, der irgendwie gerade versucht, wirklich rauszufinden, wer der Mörder ist, ist gefühlt irgendwie dieser Ermittler.
Ja.
Alle anderen.
Vielleicht John Douglas?
Denken man sich. Nee, nicht ganz John Douglas.
Frankie?
Also Longo ist jetzt mittlerweile 29 Jahre alt und er steht kurz vorm Gerichtsprozess. Seine Briefe werden immer emotionaler. Er redet auf einmal viel mehr über seine Familie, über seine toten Kinder, über seine Tote.
Er liebt es auch einfach zu reden.
Ja. Auf jeden Fall. Falls man das noch nicht bemerkt hat, er liebt es zu reden.
Vielleicht hätte er gut einen Podcast aufnehmen sollen.
Ja, vielleicht. Longo und Michael haben jetzt schon seit ungefähr einem Jahr Kontakt. Michael fragt sich irgendwann, warum erzählt mir Longo eigentlich das? Also der wird ja auch irgendeine Intention dahinter haben. Der wird mir ja nicht einfach die ganze Zeit alles erzählen, was ich für mein Buch brauche, aus ja, Langeweile. Und das ist die große Frage. Warum erzählt Longo all das?
Er hat halt auch einen Plan, ne?
Ja, was ist sein Plan? Und Leute, wir lieben es, euch an der Klippe hängen zu lassen.
Wie geil das auf Deutsch übersetzt.
Ja. Wie heißt es auf Englisch?
Keine Cliffhanger.
Cliffhanger. Ja, aber man sagt das doch. Nee, keine Ahnung. Aber aufgrund dessen werden wir den zweiten Teil, damit ihr jetzt auch nicht irgendwie 2 Stunden uns zuhören müsst, morgen veröffentlichen.
Ja, ihr müsst nicht eine ganze Woche warten.
Nein, das wäre jetzt auch
unfair. Wir verändern unser Verhalten. Wir nehmen es jetzt direkt noch auf und dann bekommt ihr es morgen. Aber ich glaube, 2 Stunden...
Können wir auch nicht reden. Das ist zu viel. Aber morgen in einer etwas kürzeren Folge wird die Auflösung kommen. Was war der Plan von Christian Longo? Wer steckt wirklich hinter den Morden? Ist er vielleicht doch unschuldig? Und wie geht's Michael Finkel damit?
Und was macht Jill? Verlässt Jill Michael?
Also ich finde, wir haben den besten Teaser gemacht, den man machen kann.
Ja, ja.
Ja, ja. Und in dem Sinne, ja, Leos Tipp.
Also ich schäme mich selber, euch diesen Tipp geben zu müssen, weil es so sicherlich 70% der Hörer eh schon kennen. Aber trotzdem finde ich, dass dieser Film Shutter Island sehr gut zu dem gerade erzählten Fall passt, weil auch eine Komponente mit drin ist, und zwar die, wo ein Familienmitglied, der Vater oder die Mutter, die Familie umbringt oder vermeintlich umbringt. Und zwar handelt der Film von dem US-Marshal Edward Teddy Daniels, der im Jahr 1954 mit seinem neuen Kollegen einen Fall lösen soll. Die beiden werden nämlich auf eine Insel geschickt, und zwar auf die Insel Shutter Island, die vor der Küste von Massachusetts liegt. Und dort ist ein Krankenhaus drauf, in dem psychisch gestörte Schwerverbrecher sind. Und dort sollen sie nämlich herausfinden, was mit einer Patientin passiert ist, namens Rachel Solando. Die ist einfach so verschwunden. Aber ich möchte auch nicht alles gerade schon komplett spoilern. Dann sind ja wieder sehr viele Menschen wütend. Also die 30%, die ihn noch nicht gesehen haben, sind wahrscheinlich dann wütend. Deswegen
5% wahrscheinlich.
Ja, 30% ist schon hoch geschätzt, ne? Sorry, dieser Tipp, der kann auch ein bisschen ignoriert werden. Beziehungsweise.
Ja, aber ich finde, manchmal hat man so einen Film mal gesehen und auch ja, so lange nicht mehr angeschaut.
Voll. Und dann guckt man ihn nochmal. Obwohl, ich glaube, das ist der Film, den ich schon am häufigsten in meinem Leben gesehen habe, irgendwie.
Echt? Ich habe den nur einmal gesehen. Krass. Ich habe ein bisschen Bock, den mal wieder zu sehen.
Wollen wir den gleich nochmal gucken?
Ja.
Ich finde, weil das ist immer so ein richtig guter Film für Filmeabende. weil du hast alles mit drin. Du hast so, alle können danach diskutieren. Hat er sich das, also ja, spoiler ich jetzt auch nicht.
Hör auf.
So ein bisschen wie bei Inception, wo du nicht genau weißt, was du glauben sollst. Und da hast du diese Wendungen. Du hast es, und er ist auch so gruselig. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Oh my goodness.
Okay. Ja, schaltet morgen für die Auflösung ein.
Ja, wir machen wie so einen Fernsehtrailer gerade.
Das war wirklich gerade richtig Fernsehen, ne? Schaltet ein.
Schaltet ein, wenn ihr wissen wollt, was mit Christian Longo passiert ist.
Preview.
Morgen um 20.15 Uhr bei Mord auf Ex.
In der letzten Folge, so müssen wir morgen starten,
ja.
Was bisher geschah.
Liebs.
Okay. Liebs. Cheers für Ex, unser Getränk leer. Das aber nicht hier vergessen werden, unser Motto. Ja, bis dann.